Moin und herzlich willkommen zum Elbblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Lucien Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Franziska Hauke, kurz Sissi genannt, spricht im Podcast über ihre Zeit im Hockey-Leistungssport, über ihre Sporterfolge und was sie heute nach ihrer Profikarriere bei David Lloyd Meridian Spa und Fitness macht. Am Ende hat sie sogar noch Tipps für den Büroalltag, um mehr in Bewegung zu kommen. Hallo, Sissi. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du heißt eigentlich Franziska Hauke, aber du nennst dich Sissi, richtig?
Genau. Also ich höre auch eigentlich gar nicht auf irgendwas anderes mehr. Selbst in meinem Job werde ich nur Sissi genannt. Ist, glaube ich, schon seit klein auf so. Also ja, nenn mich ruhig Sissi.
Wo kam das her? Also es ist aus deinem Kindesalter, hast du eben gesagt. Und es ist, weil das schneller geht?
Ja, ich bin die jüngste von 4 Kindern, hatte also keine große Auswahl meines Namens. Und ich glaube, es kam von meinem Bruder, der irgendwie Franzi nicht so cool fand. Und ich glaube, das ist die einzige Geschichte so dahinter. Und seitdem bin ich einfach Sissi. Man braucht ja auch einen Spitznamen. Franziska ist ja dann doch sehr lang.
Ja, guck mal, mein Name ist Nussin, mein Spitzname war Nuss.
Ist ja auch irgendwie blöd, ne? Nee, finde ich cool.
Ja? Ja? Naja, also ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich sollte eigentlich Franziska heißen. Deswegen finde ich immer noch, wenn Menschen kommen, die so heißen, dann denke ich, ach, das ist irgendwie doch ein schöner Name. Aber am Ende hat es nicht dafür gereicht, ne?
Ach, witzig, ja.
Ja, viele könnten dich eventuell nicht kennen, weil du in einer Sportart tätig bist, die irgendwie populär, aber dann doch nicht populär ist. Also ich empfinde das so. Sie ist einerseits irgendwie bekannt, aber sie hat natürlich nicht die Reichweite wie Fußball oder ja Tennis. Denn du hast ja sehr erfolgreich sogar Hockey gespielt.
Genau, ja. Also ich habe mein Leben lang bis letztes Jahr Hockey gespielt, Feldhockey, ist bei uns absoluter Familiensport. Meine Mutter hat es schon gespielt. Wir sind da einfach so reingeboren worden. Finde ich auch einen sehr, sehr tollen Sport, gerade für Kinder. Mein ganzer Freundeskreis war im Hockeyclub und man hat irgendwie den ganzen Tag in dem Verein verbracht und ist damit groß geworden. Aber wie du schon sagst, fehlt da leider die Aufmerksamkeit von der Öffentlichkeit. Alle 4 Jahre, wenn da mal Olympia ist, werden wir auch im Fernsehen gezeigt, weil wir einfach Medaillengarant sind. Wir sind immer sehr, sehr erfolgreich und danach ebbt das leider ganz schnell wieder ab. Auch die finanzielle Unterstützung ist beim Hockey nicht so groß, aber es hat sehr, sehr viele schlechte Seiten, aber auch sehr, sehr viele gute Seiten. Also ich möchte nicht mit Fußballern tauschen, weil ich kann einfach in mein Stammcafé gehen und werde eben nicht erkannt. Und ich glaube, da ist das als Fußballer schon deutlich schwieriger. Ja.
Ich weiß nur, also ich kann jetzt nur aus meiner Sicht sagen, mein Sohn befindet sich auch im Leistungssport, auch nicht im Fußball, sondern im Volleyball. Oh. Und da ist es schon ein bisschen besser geworden. Also es gibt da tatsächlich schon, das Publikum ist immer da. Es gibt am Roten Baum ja immer so ein ganz großes Turnier mit den Beachvolleyballern aus der ganzen Welt. Und das ist ja auch wahnsinnig besucht. Aber als er damit angefangen hat, war es auch so ein bisschen Randsport. Und ich finde es immer so schade, weil wenn man dann einmal da war oder einmal ein Spiel gesehen hat und du sagst es, wenn man dann bei Olympia das im Fernsehen sieht und auch Hockey sieht, dann ist es doch total faszinierend. Und dann fragt man sich immer, ich finde das irgendwie unerklärlich und es ist für mich ein Phänomen, warum ist es noch nicht so, ja, warum ist es noch nicht so angekommen? Aber es gibt trotzdem wahnsinnig viele Mitglieder und ich habe übrigens mal in Marienthal gewohnt.
Oh.
Und da
ja.
Gibt es auch sehr
ein
viele
sehr
Hockey.
Schönen Verein auch
ja.
Gibt es da. Ja, das
und
stimmt.
Da gibt es, also die Nachbarskinder waren alle beim Hockey.
Und du bist nicht beim Hockey gelandet?
Nee, weil ich war da schon erwachsen und
okay.
Ich bin da hingezogen und hatte dann meinen Sohn, aber er hat sich dann anfangs für Fußball interessiert und später für Volleyball. Hockey kam für ihn nicht in Frage, aber die ganzen Mädels, die da in der Nachbarschaft wohnen, die sind alle im Hockeyverein. Ich weiß auch gar nicht, ob einer davon vielleicht auch professionell spielt,
ja.
Weiß ich gar nicht. Ich wundere nicht mehr.
Ja, also verständlich ist es für mich auch nicht. Ich habe mich natürlich schon sehr oft mit der Frage beschäftigt, warum Hockey da irgendwie nie den Durchbruch schafft. Das TV ist leider einfach immer an Fußball interessiert. Man muss schon sagen, beim Fußball so doof es klingt, aber du legst irgendwie einen Ball in die Mitte und los geht's. Und es ist sehr simpel zu verstehen und es ist halt eben für Kinder auch im Garten leicht zu spielen, mit den Nachbars, Jungs, einfach mal so ein bisschen draußen rumzukicken. Und da ist Hockey und Volleyball, da gehört ja dann doch ein bisschen mehr dazu. Da ist ein bisschen mehr Regelkunde gefragt und das ist halt auch für einen Zuschauer nicht immer so leicht zu verstehen, wenn es dann im Fernsehen läuft. Warum jetzt da ein Pfiff und warum der Schiedsrichter das wieder so entscheidet, da bedarf es schon ein bisschen mehr Hintergrundwissen, aber das sollte dennoch nicht dazu führen, dass es so gar nicht im Fernsehen gezeigt wird.
Und immerhin habe ich irgendwo gelesen, dass ja aus Deutschland mit die erfolgreichsten Hockeyspieler kommen. Und ich glaube, einer ist ja super bekannt, Mo Fürste. Ich glaube, wenn man den Namen hört, dann klingelt es bei einigen schon.
Ja.
Und aber du hast dich nicht davon inspirieren lassen, sondern du warst ja schon im Kindesalter, wie du eben gesagt hast, reingeboren. Dein Bruder spielt. Was machen die anderen Geschwister?
Genau, und meine beiden anderen Geschwister haben auch gespielt, aber die waren beide nicht ganz so sehr dahinterher wie mein Bruder und ich. Mein Bruder und ich sind ja auch 2 Jahre auseinander. Mein Bruder hat ja immer mit Mo Fürste zusammengespielt und auch eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit hinter sich gebracht. Und es war dann irgendwie immer so meine Inspiration. Also ich habe ihm so ein bisschen nachgestrebt und er war auch immer so mein Vorbild. Und meine beiden Geschwister, also meine beiden älteren Schwestern, haben auch früher Hockey gespielt, aber haben dann nicht mehr so den letzten Sprung wie mein Bruder und ich geschafft und da die Nationalmannschaft und so gemacht. Die sind aber trotzdem auch sehr sportlich aktiv, aber haben nicht so Hockey dann weiterverfolgt, weil du musst halt schon, es geht dann irgendwann der Schritt in die Bundesligamannschaft. Das bedeutet dann eben schon jeden Tag Hockey und manchmal auch 2-mal am Tag Training. Und da hatten die beiden Mädels dann doch ein bisschen andere Prioritäten.
Ich verstehe das voll und ganz. Mein Sohn war letztes Jahr, also er spielt ja in der Hamburger Auswahl und er war auch in Berlin irgendwo in irgendeinem Stützpunkt zu einer Sichtung, auch für so eine Nationalmannschaft.
Ja, müsste dann Nationalmannschaft sein, ja. Wenn das Stützpunkt ist und er schon in der Hamburger Auswahl ist.
Ja, genau. Ja. Guck, wie gut ich mich nicht auskenne.
Also ist auch kompliziert.
Ich verfolge das natürlich und unterstütze ihn, aber manchmal weiß ich gar nicht, warum er die Dinge tut. Er macht es halt aus seiner eigenen Motivation. Aber ich habe halt gemerkt, dass es wirklich, also er geht auch jeden Tag in die Halle, auch wenn er dann eben nur kurz geht und dann trainiert er nur kurz und oder auch lang. Aber erst 7 Tage die Woche irgendwie in dieser Halle zu finden. Und ich frage mich dann, okay, bei ihm geht's jetzt noch, aber wie ist das, wenn man Leistungssport wirklich auf dem Niveau macht? Warst du auch 7 Tage die Woche in der Halle und hast 7 Tage irgendwas gemacht, dich fit gehalten?
Ja, also das Gute ist ja, dass ich Feldhockey spiele. Das heißt, ich war dann wenigstens viel an der frischen Luft, was mir schon viel gegeben hat und musste nicht immer so in den Hallen, also wie jetzt beim Volleyball, wenn man dann immer drin ist, oder auch schwimmen, wenn man immer in dieses Becken springen muss. Aber ja, ich war 7 Tage die Woche, hat sich alles um Hockey gedreht und ich war auch 2-mal am Tag manchmal auf dem Platz. Habe nebenbei studiert, weil wir eben keine Profis sind und irgendwann dann auch nebenbei gearbeitet. Also das ist schon, das muss man schon wirklich wollen. Man braucht sehr, sehr viel Organisationstalent. Man braucht viel Unterstützung von der Familie, wie du es ja jetzt auch schon gesagt hast. Und irgendwie auch Verständnis im Freundeskreis, weil ich weiß nicht, wie viele Sachen ich absagen musste, wie viele Geburtstage ich verpasst habe oder so, weil dann doch immer Hockey vorgeht.
Und hast du dann manchmal das Gefühl gehabt, es lässt sich einfach nicht vereinen, dieser Leistungssport und was Privates? Und hattest du dann nicht auch irgendwann mal irgendwie einen Partner oder wie hast du das geschafft? Ich frage mich das dann immer, wie schaffen? Es ist so ein hoher Verzicht dann.
Ja.
Wie schafft man das?
Ja, mein Partner war tatsächlich auch Hockeyspieler. Das ist
dann.
Ja, genau. Das ist dann ja natürlich immer, da ergibt sich dann auch irgendwie eins zum anderen, weil die eben Verständnis haben, weil die in der gleichen Bubble sind wie wir. Aber ich bin auch schon angeeckt. Also es ist schon jetzt gerade, ich habe ja in Köln studiert, habe Jura studiert und da meine Kommilitonen oder die meine Freunde dann auch in dem Sinne waren, die hatten schon sehr wenig Verständnis dafür. Und wenn ich dann irgendwie 3-mal abgesagt habe, dann wurde ich eben auch nicht mehr gefragt. Deshalb ist schon so der Kernfreundeskreis sind dann auch schon Hockeyspieler, die dafür einfach mehr Verständnis haben, weil ich kann das gut verstehen. Es ist dann irgendwie auch immer doof, jemanden zu fragen, der dann immer wieder absagt. Ich hatte, wie gesagt, Glück, dass mein Bruder mir das schon vorgelebt hat und ich mich irgendwie so ein bisschen an ihm orientieren konnte und wusste, das gehört auch dazu, weil es gibt ja natürlich auch Zeiten, so mit Anfang 20, wo man dann manchmal ein bisschen orientierungslos ist und nicht weiß, ob das gerade alles richtig ist, was man macht. Und man muss ja auch sagen, es geht ja auch nicht immer nur geradeaus. Es gibt ja auch Rückschläge im Sport, dass man eben dann doch mal nicht nominiert wird und trotzdem so viel trainiert hat. da fragt man sich natürlich manchmal dann schon, oh ja, die eine Party hätte ich vielleicht doch mitnehmen können und so. Aber im Nachhinein bereue ich das alles überhaupt nicht und es hat sich total ausgezahlt. Aber wenn man Anfang 20 ist und diejenigen, die das jetzt auch hören und vielleicht irgendwie darüber nachdenken, so, oh, lohnt es sich darauf, auf alles zu verzichten oder so? Das kann ich schon verstehen. Das fragt man sich schon des Öfteren mal.
Ich glaube, wenn man es dann wirklich will und wenn man wirklich dafür den Sport lebt, dann ist es egal, was man dann macht. Und ich glaube, dann geht man einfach mit so einem ganz anderen Drive rein. Aber du hast recht. Also mein Sohn hat zum Beispiel auch nur Freunde aus seiner Volleyball-Bubble, die dann verstehen, wenn er beim Training ist, beziehungsweise sie treffen sich dann natürlich in der Halle.
Ja, aber das ist dann auch cool.
Ja,
genau.
Das ist dann ja, cool. Genau. Aber also man kann Freundschaften knüpfen, man kann auch internationale Freundschaften knüpfen, oder?
Absolut. Also man ist ja sehr, sehr viel auch unterwegs. Ich war auf jedem Kontinent der Welt mit dem Hockey und man hat auch dadurch dann mal neue Kontakte geknüpft und auch es mal geschafft, dass der ein oder andere aus Australien oder Neuseeland dann mal bei uns in Deutschland spielt, weil die Bedingungen hier dann doch ein bisschen professioneller sind als da drüben. Und das ist schon wahnsinnig toll und mit denen habe ich immer noch viel Kontakt und wenn man dann doch irgendwie mal nach Australien reist, dann hat man immer eine Anlaufstelle. Dafür ist Sport natürlich auch das, wie du schon sagst, es verbindet einen halt irgendwie weltweit und das möchte man auch nicht missen. Und wenn man dann irgendwie durchs olympische Dorf läuft, dann ist sowieso alles vergessen.
Also. Darauf wollte ich zurückkommen. Ja. Wie war das? Also ich finde diese Erlebnisse immer ganz toll zu hören von jemandem, der es mitgemacht hat. Ich meine, ich glaube, das ist für jeden Sportler oder Sportlerin ein großer Traum, bei den Olympischen Spielen teilzunehmen, da irgendwie mitzumachen. Ich glaube, da fiebert und trainiert man ja auch drauf hin, so jahrelang.
Ja, also da sind wir wieder dabei. Beim Fußball weiß ich das immer nicht so genau, aber für alle anderen Sportarten gibt es, glaube ich, kein anderes Ziel außer Olympia, weil da ist eben dann die Bühne da. Da interessiert sich auch wirklich jeder für jede Sportart. Da können wir uns präsentieren und von daher ist das irgendwie im Vierjahreszyklus das Ziel, für das man trainiert. Deshalb geht es auch eigentlich immer nur darum, mache ich noch 4 Jahre weiter oder eben nicht, weil bis zu den nächsten Olympischen Spielen, das ist so das Einzige, was immer im Kopf hängen bleibt. Und ich hatte das Glück, wie gesagt, dass mein Bruder schon 2008 und 2012 bei den Olympischen Spielen dabei war und ich war noch Fangirl auf der Bühne, auf der Tribüne und das hat mir noch mehr gezeigt, dass das wirklich mein riesengroßer Traum ist, weil ich war irgendwie schon nah dran, aber eben noch auf der passiven Seite und es war mir dann irgendwie klar, ich muss das jetzt als aktiver Athlet erleben. Und dann habe ich noch mehr trainiert, weil ich einfach wusste, wofür und mein Bruder mit all seinen Erzählungen mir da irgendwie geholfen hat, das noch ein bisschen reeller zu machen. Und als ich dann wirklich in den Flieger nach Rio gestiegen bin, da wusste man schon, jetzt bin ich irgendwie an dem Ziel. Es hat sich alles ausgezahlt. Egal wie viel ich trainiert habe, egal wie viel auch schief gelaufen ist, jetzt bin ich da und man erlebt das auch ganz anders, viel, viel bewusster. Man nimmt alles viel mehr wahr und ja, ich hatte das Glück, dass mein Bruder auch vor Ort war. Das hilft dann natürlich auch, weil man lenkt sich schon sehr schnell ab und es ist schon sehr erschlagend, wenn man das erste Mal ankommt. Da war ich schon dankbar, dass er dabei war.
Ich hatte auf jeden Fall einen Jetlag. Also
ja, das auch.
Und dann muss man ja noch sportliche Höchstleistungen abrufen. Ich glaube, das wäre so ein bisschen, wo ich denke, oh ja, das klingt irgendwie, dass man das noch, also man eine lange Reise und dann muss man seine sportlichen Fähigkeiten abrufen und dann ist ja alles anders, das Essen, die Luft, alles.
Ja.
Wie stellt man sich darauf ein? Wie trainiert man das?
Genau, also das ist ja auch das Gute, es steht dann ja schon 4 Jahre vorher fest, in welchem Land die Olympischen Spiele stattfinden und wir haben wirklich ganz explizite Pläne dafür. Also ich hatte, glaube ich, 3 Wochen, bevor wir nach Rio geflogen sind, einen Schlafplan, so dass ich immer pro Nacht immer schon mich näher an die Zeitumstellung umgestellt habe. Und ich bin, glaube ich, 4 Tage vor Abflug nach Rio irgendwie mittags ins Bett gegangen, weil das dann eben nachts in Rio war. Also man hatte da schon irgendwie auch ein Leben. Ich habe auch meine Freundin nicht mehr getroffen und so, weil es war irgendwie klar, ich lebe jetzt schon an denen vorbei, weil ich lebe schon in brasilianischer Zeit. Und auch immer, was das Essen betrifft, wir haben ja immer Ärzte mit dabei. Das heißt, es gibt auch klare Verbote, was wir nicht essen dürfen.
Wo was durftest du nicht essen? Das möchte ich wissen.
Also Salat zum Beispiel ist in solchen Ländern immer ganz schwierig, weil das natürlich dann mit dem ganzen Leitungswasser, du weißt nie, wie sauber das ist. Also bei diesen ganzen offenen Lebensmitteln sind wir schon sehr, sehr vorsichtig. Leitungswasser trinken, keine Eiswürfel, all solche Dinge. Da wird dann schon sehr explizit drauf geachtet. Aber im Olympischen Dorf gibt es natürlich auch eine riesengroße Auswahl zu essen. Und Nudeln bekommst du immer und die kannst du auch immer essen. Ist ein bisschen langweilig manchmal, aber man wird satt.
Ich stelle mir das auf jeden Fall faszinierend vor. Und du hast gesagt, du hattest deinen Bruder dabei. Aber kann man ihn dann überhaupt noch mal sehen? Also ich meine, man ist ja selber so im Fokus wahrscheinlich auch. Und man ist ja auch nicht nur da, weil es aufregend ist, sondern man möchte ja auch gewinnen. Also wie ist das? Weil du hast gesagt, er war dabei, aber habt ihr euch überhaupt gesehen? Also,
ja,
zwischendurch?
Ja, es ist witzig. Es ist sehr unterschiedlich. Man muss da sagen, ich habe Rio mitgemacht 2016 und dann habe ich ja Tokio mitgemacht 2021, das natürlich unter ganz anderen Bedingungen stattgefunden hat. Und 2016 hatte mein Bruder das Apartment gegenüber von mir und wir waren wirklich... Wir haben uns jeden Tag gesehen und wenn es nur auf einen kurzen Kaffee war und man hat auch gemerkt, er hat das ja zweimal davor schon Olympia gemacht. Ich glaube, er war auch sehr froh, dass er mal eine weibliche Bezugsperson dabei hatte, mit der man dann doch über andere Themen als mit den Männern sprechen kann. Und in Tokio war es schon deutlich schwieriger, weil da waren wir natürlich auch unter Corona-Bedingungen, hatten also eigentlich auch ganz viele Verbote, durften unsere Zimmer nicht so oft verlassen, hatten natürlich auch immer einen Mundschutz auf. Da haben wir uns schon deutlich weniger gesehen, weil es einfach ein Stressfaktor zusätzlich war. Also die waren in ihrer Bubble und wir in unserer. Und da musste man dann immer besonders doll aufpassen. Da war es dann mal ein Spaziergang, so, aber weniger intensiv als in Rio.
Jetzt müssen wir aber darüber sprechen, dass du aufgehört hast und dich bewusst entschieden hast, hast du also nicht mehr den Vierjahresrhythmus mitgemacht. Hättest du dir überlegen können, ich mache doch vielleicht noch mal weiter, weil ich glaube, in deinem Alter ist es noch gar nicht so unüblich, dass man noch weiter spielt, oder?
Ja, also es war tatsächlich, war 2020, als die Olympischen Spiele verschoben wurden auf 2021, Corona-bedingt, war es für mich schon so ein bisschen, ich hatte mir eigentlich 2020 als Ende der Nationalmannschaftskarriere ausgesucht und dann ist es ja schon irgendwie, okay, jetzt machst du ein Jahr länger. Und dementsprechend bin ich auch das zusätzliche Jahr irgendwie die ganze Zeit ganz bewusst so angegangen, dass es mein letztes war. Und ich glaube, das ist auch gut so, weil den Absprung zu finden ist nie einfach. Das ist, glaube ich, auch ein Zitat von Mo Fürster. Man sagt ja immer so, als Leistungssportler stirbt man zweimal. Und es ist auch so. Also es fühlt sich nie gut an, das alles hinter sich zu lassen, weil es mein ganzes Leben beeinflusst hat und aber auch geprägt hat und sehr positiv geprägt hat. Und man muss sich erstmal neu sortieren, orientieren. Und ich hatte dann genau dann eben ein neues Jobangebot und habe dann gesagt, okay, jetzt gehe ich diesen Jobweg mal ohne Hockey und guck mal, was dann so drin ist. Und ich habe auch eine absolut neue Leidenschaft in meinem Job gefunden, was ja auch nicht immer so ist und was mich sehr aufgefangen hat. Aber den richtigen Zeitpunkt, wo man richtig, richtig sagt, glaube ich, es fühlt sich richtig gut an, den gibt's, glaube ich, einfach nicht. Und deshalb hätte es sich nach Paris wahrscheinlich genauso wieder angefühlt. Und ich war schon 2021 die Älteste im Team. Und das ist dann ja auch schon immer irgendwie so ein bisschen ausschlaggebend. Es kommen sehr viele gute, junge Talente nach. Und da muss man dann manchmal auch den Weg frei machen.
Naja, ich denke das ja manchmal bei Manuel Neuer.
Ja.
Wo ich dann immer so denke, du hast schon so viel erreicht oder wann ist der Punkt oder so. Wann hört man auf? Aber ich glaube, es fällt wirklich schwer, weil man hat ja wahrscheinlich immer so einen Lebensrhythmus gehabt, oder? Du hast vorhin gesagt, du hast zweimal auf dem Platz gestanden,
genau,
und trainiert, ja, und dann auf einmal fällt es weg. Und du hast gesagt, du hast jetzt einen neuen Job, aber es ist nicht was mit Jura.
Nee, es ist nicht was mit Jura.
Das weiß ich,
genau,
nämlich.
Genau, könnte man bei meinem Lebenslauf denken, weil ich Jura studiert habe.
Und auch fertig.
Genau, und auch fertig, Gott sei Dank. Aber genau, ich bin jetzt auch im Sportbereich gelandet, worüber ich sehr, sehr glücklich bin. Und ich habe nach meinem Jurastudium ein Volontariat zur Social Media und Marketing Managerin gemacht in einer Agentur. Das war eben so, nach Olympia war für mich irgendwie klar, ich muss jetzt irgendwas Praktisches machen. Also das Jurastudium ist ja schon sehr trocken und sehr theoretisch. Und mir war es irgendwie klar, ich höre jetzt noch nicht auf mit Hockey. Ich mache nochmal diesen Vierjahreszyklus. Aber ich möchte nebenbei eben auch schon Geld verdienen, muss ich auch. und habe dann da einfach mal reingeschnuppert und das ganze Thema Marketing hat mich total abgeholt. Muss man ja auch sagen, als Athlet hat man ja auch schon viele Berührungspunkte damit, also diese ganze Öffentlichkeitsarbeit und auch man selber ist irgendwie eine Marke, die sich präsentieren sollte oder kann. Und das fand ich irgendwie super, super spannend und wollte da mal die andere Seite von Social Media kennenlernen. Und dann habe ich einen Job als Marketing-Social-Media-Managerin bei David Lloyd Meridian Spa und Fitness gefunden. Und da kann ich jetzt irgendwie auch meine Leidenschaft ein bisschen zum Beruf machen. Also auch da haben wir super viel Kontakt auch noch zu aktiven Leistungssportlern, die eben bei uns in den Clubs trainieren. Und es ist irgendwie, es ergänzt sich einfach sehr, sehr gut. Und ich bin sehr dankbar, dass ich auch so einen Arbeitgeber gefunden habe. Und da bin ich jetzt auch sehr happy, ja.
Ich glaube, das ist ganz praktisch, weil du hast das Verständnis für Sport. Ist es dann so in deiner Tätigkeit, dass du dir, man als Social Media Managerin denkt man sich ja dann auch immer Content aus und du hast natürlich einen anderen Blick auf, was könnte man sportlich attraktiv darstellen. Kommt dir das dann zugute? Machst du dann so, denkst du dir dann, heute zeigen wir mal was für, ich weiß nicht, für den Rücken?
Ja, voll. Also es ist schon... Es fällt mir, glaube ich, schon leichter, mir Content auszudenken oder Content-Ideen umzusetzen, weil dann kommt es ja auch immer noch mal so drauf an. Ich bin zwar Social-Media-Manager und bin oft hinter der Kamera, aber es muss ja auch Leute geben, die das vor der Kamera machen. Und das mache ich auch oft dann selber, weil ich eben das kenne und damit kein Problem habe. Ich sehr, sehr oft schon irgendwie vor der Kamera auch stand und es, glaube ich, sehr authentisch rüberbringen kann, wie man solche Übungen ausführen muss. Oder also jetzt dein Beispiel, so Übungen, die man eben auch im Office machen kann, wenn man zu viel sitzt. Das sind ja einfach so Themen, die mir aufgefallen sind, weil ich jetzt viel mehr sitze als vorher, weil ich eben nicht zweimal am Tag Training habe und wo ich aber auch weiß, die beschäftigen ganz, ganz viele in Deutschland. Und so ergänzt sich das, glaube ich, sehr gut für beide Seiten. Und ich habe natürlich auch einen Arbeitsplatz, der gleichzeitig ein Fitnessstudio ist, was für mich natürlich auch super gut ist, weil ich vor oder nach der Arbeit auch trotzdem meinen Sport machen kann. Also es ist ein Rundumpaket, was sehr gut für mich ist, ja.
Da muss ich gleich einhaken. Tipps fürs viele Sitzen. Ich muss es jetzt einfach wissen. Ich sitze hier, ich habe seit Montag Bandscheibe. Also ich habe schon immer Bandscheibe, aber ich habe es Montag mal wieder doller gemerkt. Und hast du so einen Tipp, wo du sagst, ey, wenn ihr ganz viel im Büro sitzt, dann müsst ihr unbedingt eine Sache machen. Was
also
machst du?
Ich habe es ja schon gesehen, dass du höhenverstellbare Schreibtische hast. Also alle eine Stunde stehen, eine Stunde sitzen, eine Stunde stehen, eine Stunde sitzen. Sehr viel Abwechslung reinbringen. Das würde ich jedem empfehlen, eben nicht 8 Stunden wirklich zu sitzen, sich einen Petsi-Ball anzuschaffen statt eines Stuhls.
Ich mag den nicht, weil ich da manchmal so blöd bin und runterfall.
Es gibt auch jetzt schon Petsi-Bälle mit hinten einer Lehne.
Ah, okay, vielleicht dann falle ich nicht runter.
Genau, da fällt man zumindest nicht runter, aber der Rücken wird die ganze Zeit so ein bisschen durchbewegt. Und ich würde 1-2 Yoga-Übungen in der Mittagspause machen, aber das ist dann schon Next Level, wenn man sich ein bisschen sportlich betätigen will. Aber das hilft mir immer, kriege ich auch ein bisschen Sauerstoff in den Kopf und dann kann ich wieder durchstarten.
Ja, ich habe hier schon mal vorgeschlagen, dass wir in der Mittagspause Tischtennis spielen. Es gibt hier eine Tischtennisplatte in der Nähe und ich dachte, das ist so das Einzige, was ich gut finde. Ich muss nämlich dazu sagen, ich weiß nicht, wo mein Sohn es her hat, aber ich bin gar nicht so sportlich. Also ich bin, glaube ich, das Gegenteil. Ich glaube, ich bin das beste passive Mitglied im Fitnesscenter.
Bei David Lloyd Meridian aber.
Ja, genau, also die haben mich da noch nie gesehen, aber ich bin da. Nee, also ich habe, weißt du, ich frage mich das ja oft, wie kriegt man diese Motivation? Und klar, als Sportlerin oder ehemalige Leistungssportlerin, da hat man diesen Bewegungsdrang. Und ich muss sagen, also alles, was ich sportlich angefangen habe, und ich habe viel angefangen.
Mhm, immerhin.
Immerhin, ich habe ja, alles durchprobiert, aber ich muss sagen, es hat mir nie was gefallen. Und ich frage mich dann immer, wie kommt man zu dem Punkt, dass man weiß, was mag ich gern oder was mache ich gern? Und vor allem, wenn man so demotiviert ist wie ich. Also ich hasse Fahrradfahren, ich hasse Schwimmen. Hass ist ein starkes Wort, aber ich mag es einfach nicht.
Ja.
Und ich denke dann so, das Einzige, womit ich mich anfreunden kann, ist spazieren gehen. Aber
das ist auch schon gut. Schritte sammeln, Bewegung ist immer gut. Sich vielleicht einen Hund anschaffen.
Ja, hatte ich schon.
Okay, weil das sorgt auch für viel Bewegung.
Und hatte ich schon, er ist leider gestorben.
Oh, okay, aber ja, aus der Erkenntnis, wie es bei uns in den Fitnessstudios ist, ist tatsächlich viel dann Sportkurse, was, wo man sagt, okay, da muss man sich nicht selber motivieren. Es ist manchmal nur 45 Minuten und es gibt so eine große Auswahl. Ich glaube, da findest auch du den einen Kurs, der dich motiviert. Also ich bin jetzt momentan total im Reformer Pilates.
Ich habe das gelesen. Pilates ist jetzt der neue Trend. Ist das so?
Ja.
Ich weiß nicht, das habe ich auch neulich im Abendblatt gelesen und irgendwer hat mir das auch erzählt, dass das besser ist für den Rücken als Yoga.
Ja.
Stimmt das?
Ja, also Reformer Pilates ist, ich habe das meiner Mutter neulich erzählt, dass das jetzt so mein totaler Trend ist und dass ich das total gerne mache. Meine Mutter hat mich angeguckt und meinte so, das ist was für dich, weil da schwitzt du doch gar nicht. Und dann meinte sie, ja, ich schwitze anders und ich fordere meinen Körper anders. Und das ist ja auf diesem Reformer-Schlitten. Also man macht viel im Liegen und viel geführte Bewegung. Das heißt, beim Yoga kannst du schon ja auch viel falsch machen. Also wenn du dann irgendwie in einem Hohlkreuz bist, dann ist es auch nicht gut für den Rücken. Und deshalb ist Reformer Pilates schon deutlich rückenschonender, gelenkschonender, geführtere Bewegung und trotzdem sehr kräftigend. Aber auf deine Art und Weise. Also du kannst so viele unterschiedliche Stufen einstellen, dass ich sehe das sehr, sehr doll. Bei uns sind alle Kurse immer ausgebucht und ich habe es auch für mich entdeckt. Vielleicht ist das was für dich.
Ja, ich wollte gerade fragen, kann man denn bei David Lloyd, ich habe gar keine Ahnung, siehst du, aber kann man denn auch nur diesen Kurs nehmen? Weil ich möchte gar nichts anderes, wenn dann machen. Also ich hätte jetzt zum Beispiel, ich finde es zum Beispiel furchtbar unangenehm, irgendwie an Geräte zu gehen und mich dabei beobachten zu lassen. Ich kann das nicht.
Nee, das musst du auch nicht. Bei uns kannst du auch nur Reformer Pilates machen. Dann haben wir ja noch ein Spa. Dann kannst du es dir danach noch ein bisschen gut gehen
lassen.
Ich
glaube, ich wäre dann nur noch, ich bin der Spa-Gast.
Ja, unsere Spa-Bereiche sind total groß. Wir haben auch immer Pools, wir haben Whirlpools, Saunen. Wir haben auch dann noch einen Face-and-Body-Bereich. Also du kannst dir auch noch eine Massage buchen. Und davor zum Reformer Pilates gehen. Also eigentlich haben wir den perfekten Plan für dich.
Ja gut, da muss
und
ich noch
um die Ecke auch noch.
Ja, da muss ich das alles nochmal neu überdenken. Ja, genau, das ist nämlich auch so ein Punkt. Wie komme ich dahin, wenn es so weit weg ist? Dann habe ich immer, also früher habe ich mal in Wandsbek gewohnt, da war auch,
ja, ist auch
Leute
ein Club,
war da
genau.
auch und,
ja.
und da habe ich sogar einmal hingeschafft. Einmal. Also für alle, die jetzt zuhören, macht es besser als ich. Wirklich, weil ich bin wirklich kein Beispiel. Und ich finde es auch so lustig, dass ich mit einer ehemaligen Profisportlerin und mein Sohn ja auch, der aktiv Sport macht, so viel mit Sport zu tun habe und wirklich die sportliche Nullnummer bin.
Aber das sieht man dir nicht an.
Ne? Ja, aber ich glaube, ja, aber ich denke dann immer so, naja, vielleicht soll es mir was sagen, dass ich Sport machen sollte.
Ja, es ist schon für die gesamte Gesundheit und einfach für später ist Bewegung einfach sehr wichtig. Und man kann auch, also ich mag auch nicht gerne Fahrrad fahren zum Beispiel und ich mag auch nicht so gerne schwimmen. Ich laufe sehr, sehr gerne, aber ich kenne auch ganz viele, die das nicht gerne machen und man findet wirklich was. Also sei es jetzt Reformer Pilates oder Yoga ist ja auch für viele was. Also so ein bisschen ruhigere Sportarten. Ich glaube, da finden wir für dich auch was.
Ich habe Marcel Janssen zum Beispiel mal gefragt und er spielt ja auch immer noch ein bisschen Fußball, so ein bisschen dritte Liga Herren, keine Ahnung, irgendwas. Und ich habe mich dann gefragt, wie ist es bei dir, auch wenn du jetzt aufgehört hast, kann man dann wirklich den Schläger beiseite legen oder macht man dann doch vielleicht nochmal so ein bisschen, spielt man dann so hobbymäßig einfach ab und zu mit?
Ja, also ich habe letztes Jahr im April mein letztes Leistungssport-Hockeyspiel gemacht in der ersten Bundesliga und habe dann bewusst auch bis November meinen Schläger nicht in der Hand gehabt. Und dann im November hat es aber so langsam wieder gejuckt. Und also ich habe erste Damen, erste Bundesliga heißt das bei uns, gespielt. Und dann kamen die zweiten Damen und haben gesagt, ja, wie wäre es denn? Willst du nicht mal vorbeikommen? Und das kann man dann doch nicht ganz ablegen. Also ich bin dann einmal zum Training gegangen und dann hat es natürlich direkt wieder gekribbelt. Und es ist einfach dieses einmal in der Woche ein regelmäßiges Training, was ich eben nicht alleine für mich entscheide. Oder ich bin halt Teamsportlerin, ich habe immer im Teamsport gemacht und jetzt mache ich halt immer alleine Sport irgendwie. Das gibt mir schon sehr viel, diesen einen festen Termin in der Woche zu haben und das behalte ich jetzt auch so bei. Ich habe im Winter dann aber ein bisschen gemerkt, dass es wieder Überhand nimmt, weil da mein Ehrgeiz dann wieder da ist und ich sehr schlecht bin im Training absagen. Deshalb habe ich mich jetzt wieder ein bisschen zurückgenommen und habe gesagt, ich will die Wochenenden auch frei haben. Deshalb habe ich ja auch aufgehört. Und wenn ich jetzt dann doch jedes Wochenende wieder in so einer Spaßmannschaft spiele, dann hat es nicht den Effekt, den ich eigentlich haben wollte. Und jetzt versuche ich gerade so einen Mittelweg zu finden.
Ja, und ich sag dann immer so, wenn man mal im Leistungssport war und ehrgeizig war, ich glaube, dann ist man trotzdem immer noch angetrieben zu gewinnen auf eine Art. Oder dass man dann denkt, oh, ich möchte diese Leistung jetzt einfach bringen oder ich möchte einfach gut sein in dem, was ich mache. Ist man dann nicht zu gut für so eine Spaßmannschaft?
Ja, also das würde ich jetzt von mir nicht behaupten, also nie behaupten, weil das finde ich, das klingt immer so total überheblich. Aber ich habe auch schon gesagt, auch manchmal ist es vielleicht einfach wirklich noch zu früh, weil ich habe auch an mein Team ja einen viel zu hohen Anspruch. Also ich war auch in meiner Bundesligamannschaft ja immer Kapitänin. Das heißt, auch habe immer alle mitgezogen und wollte alle immer besser machen. Und das ist eben in der zweiten Bundesliga, also in der zweiten Damenmannschaft, die sind nicht unbedingt da, um besser zu werden, sondern weil sie einfach Spaß daran haben wollen, was auch total okay ist. Aber da habe ich manchmal zu hohe Ansprüche an die. Und ich kann mich auch schlecht zurückhalten, weil ich bin einfach so ein Mensch, der sehr viel sagt und das auch ausspricht, was ich denke. Und genau da brauche ich auch noch ein bisschen Abstand, dass ich das dann besser kann und es auch einfach sein lassen kann und sagen kann, okay, es ist jetzt dieses Niveau hier. Und die sind damit auch fein und nicht versuche, dann irgendwie immer noch das Beste aus denen rauszuholen.
Und auf einmal sind sie in der Oberliga. Nein, das
war's. Ja, genau. Ja,
ja, also ich finde das ganz spannend, weil ich stelle mir das dann vor und ich habe auch meine Mutter, sie ist 91 und sie hat gesagt, also wenn du deinen Sohn jetzt da zu diesem Volleyball schickst und Leistungssport, aber dann sag ihm bloß, er muss auch noch was anderes machen und er muss auch danach was machen. Und
wie
so.
Alt ist denn dein Sohn?
Ja, er ist 16.
Okay,
also,
ja.
Aber
ja.
Sie hat recht und ja. Ich habe das Gefühl, also hat dir das jemand noch mitgegeben und hat gesagt, ja, deswegen hast du Jura studiert und hast dann wahrscheinlich gedacht, ich werde mal Juristin oder so später, wenn es ja. Dann so weit ist, aber man denkt da ja aktiv nicht dran, wenn man im Leistungssport ist. Also das ist wahrscheinlich auch nochmal so ein wichtiger Tipp für alle, die Leistungssport machen.
Absolut. Also ich bin da meinen Eltern sehr, sehr dankbar. Die haben auch eine feste Struktur bei all unseren Kindern, also bei allen vier Kindern gehabt, dass es nach dem Abitur wird erstmal eine Ausbildung gemacht und dann wird ein Studium gemacht. Und alles, was nebenbei geht, ist super. Aber Studium hat Vorrang. Mein Bruder und ich waren dann da. Das hören meine Schwester nicht gerne, aber wir beide mussten dann keine Ausbildung machen, sondern wir durften direkt anfangen zu studieren. Aber wir mussten dann auch wirklich direkt uns was raussuchen, studieren. Und auch da war dann immer nicht Kontrolle, aber es wurde schon auch immer mal im Vier-Augen-Gespräch mit Mama oder mit Papa drüber gesprochen, wie läuft das Studium.
Super.
Ja,
keine Party.
Alles perfekt.
Nein, ich gehe nicht aus.
Nee, aber eher dieses so, kommt es zu kurz, trainierst du zu viel, und da waren sie schon immer sehr hinterher und haben uns da auch im Leistungssport total unterstützt. Also es war jetzt auch nicht, mach das mal weniger, aber sie haben da schon immer ein Auge drauf gehabt. Und mein Bruder und ich sind ja beide nach Köln gegangen nach dem Abitur. Und in Köln für meinen Bruder mit dem Studium lief es nicht so gut. Deshalb ist er wieder zurück nach Hamburg gegangen. Und dann hatten meine Eltern wieder mehr ein Auge drauf. Und ich bin dann in Köln geblieben. Und das war aber auch gut so.
Für alle, die es nicht wissen, was macht dein Bruder aktuell?
Ja, mein Bruder hat jetzt unsere Familienfirma übernommen. Also wir haben ein Unternehmen, Hauke GmbH und Co. KG. Da ist er jetzt Geschäftsführer. Meine Eltern sind jetzt beide in Rente. Also er hat auch total was gefunden. Davor war er Manager beim HSV, also bei der ersten Bundesliga-Fußballmannschaft. Hat er auch geliebt, weil er total fußballaffin ist. Aber er hat auch zwei Kinder mittlerweile. Und deshalb, das ist halt nicht familienfreundlich. Und jetzt hat er was für sich gefunden. Wir sind alle happy, dass die Firma weitergeleitet wird. Und das ist auch voll sein Ding.
Das hättest du dir auch zutrauen können? Also hättest du auch mal so eine Idee gehabt, das zu machen?
Ja, wir hatten natürlich die Diskussion. Wir vier Kinder. Und da war aber relativ schnell klar, dadurch, dass es auch noch jetzt 10 Jahre parallel mit meinen Eltern war, also mein Bruder hat auch 10 Jahre jetzt mit meinen Eltern fast ungefähr zusammengearbeitet, und das passt dann schon zwischen meinem Bruder und meinen Eltern am besten. Und es ist auch gar nicht mein Bereich, also das ist Logistik, Handel, so richtig kaufmännischer Betrieb, und da bin ich schon ganz fernab von. Ich bin aber trotzdem sehr supportend an der Seite, macht da auch ein bisschen Marketing, weil das ist jetzt nicht das Steckenpferd von meinem Bruder. Und das ist ja auch immer gut zu haben, dass man da auch ein bisschen helfen kann.
Ja, ich glaube, du bist auch eher so der kreative
genau.
Part.
Auf jeden Fall. Ja.
Also wenn ich dich so höre.
Ja.
Mein Podcast geht nur 30 Minuten. Die sind leider schon um. Ich hätte sicherlich noch ein oder anderes fragen können, ja. Aber habe ich jetzt gar nicht. Aber ich frage dich noch eine Sache, die ich alle frage. Denn du kommst ja aus Hamburg, deine Familie kommt aus Hamburg, du hast viel hier erlebt und gesehen, warst zwischendurch zwar weg, aber Hamburg ist ja deine Stadt.
Ja.
Und jetzt brauche ich von dir noch einen tollen Tipp, was kann man machen, wo kann man essen gehen. Also ich habe ja schon von vielen Menschen so ganz eigenartige Tipps gehört, die niemand kannte, aber die ich gut finde. Also irgendwas, was nicht so offensichtlich ist. Hast du irgendwas, wo du immer hingehst? Also ich hatte zum Beispiel jemand, der gesagt hat, du musst mal in die Duckdalben. Da gehen die Seefahrer hin und erzählen sich Geschichten und da kann man hingehen und einen Kuchen essen und hört dann die wildesten.
Ach cool, das wusste ich auch noch gar nicht.
Siehst du?
Ich lerne ja auch noch was.
Duckdalben.
Ja. Okay, Duckdalben merke ich mir. Ja, ich bin sehr klassisch unterwegs. Also ich wohne auch in Winterhude und bin so eine, die gerne auf den Isemarkt geht. So.
Ist ja auch toll.
Genau, also kann ich total empfehlen, aber das kennt wahrscheinlich schon jeder. Jetzt überlege ich was.
Ah, für die Neuhamburger vielleicht?
Ja, Isemarkt, immer dienstags und immer freitags. Absolut empfehlenswert. Und da gibt es den besten Laden und der heißt nämlich Sissys Kaiserschmarrn. Und da bin ich auch immer zu finden, weil das ist der beste Kaiserschmarrn, den ich je gegessen habe.
Und es gehört nicht dir, auch
Nein,
wenn du Sissy genannt
leider
wirst.
Leider nicht, aber trotzdem war das der Anreiz, da mal hinzugehen. Und das kann ich sehr, sehr empfehlen. Herzhaften und süßen Kaiserschmarrn.
Das ist doch schon ein toller Tipp. Sissys Kaiserschmarrn. Und lustigerweise kenne ich sie auch. Also
ja, gut,
sie steht
ne?
nämlich auch immer am Großneumarkt.
So lecker. Ja,
ja. Na, dann treffen wir uns da. Sissy trifft sich mit anderen Sissys.
Ne? Genau.
Ich freue mich sehr, dass du da warst. Es war wirklich sehr kurzweilig. Vielleicht müssen wir irgendwann nochmal eine zweite Folge machen und dann frage ich dich im halben Jahr nochmal, ob du wieder Hockey spielst.
Und ich frage dich, ob du beim Reformer Pilates warst.
Ja, das frag nochmal dann. Frag das lieber in
ja,
einem Jahr.
Okay.
Vielen Dank.
Ja, danke dir auch. Tschüss.
Das war eine weitere Folge Elbblick Podcast, der Podcast zum kostenfreien Stadtmagazin. Ihr findet unsere gedruckte Ausgabe Elbblick Magazin an über 150 Auslagestellen. Wir erscheinen dreimal im Jahr, im April, August und Dezember. Zudem haben wir noch einen kleinen handlichen Stadtguide in A6 und der erscheint im Februar, Juli und Oktober. Du fandest diese Folge spannend, langweilig oder hast noch offene Fragen? Dann schreib mir doch an nussin@elbblickmagazin.de. Hinter meinem Podcast und meinem Magazin steckt kein großes Team, sondern nur ich als One-Woman-Show. Deswegen werde ich deine Kritik oder Anmerkung persönlich lesen. Lass mir doch gerne eine Bewertung da, vielleicht bei Spotify oder Google. Und natürlich freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, Elbblick Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.